Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Focus Future, der Podcast, der die Zukunft im Visier hat. Wir sind Rachel Manetsch, 46 Jahre alt.
Und Elisabeth Gehrig, 66 Jahre alt. Wir sind beide an der Schwelle zu einem neuen Lebensabschnitt und uns interessiert die Frage, wie nicht mehr ganz so junge Menschen ihre Zukunft gestalten.
Wir hoffen, euch mit unseren Gedanken in der Planung eurer Zukunft zu inspirieren.
Es freut mich sehr, heute Alex Osterwalder zu einem Gespräch für unseren Podcast begrüßen zu dürfen. Alex, magst du dich gleich mal vorstellen, bitte?
Danke für die Einladung. Ja, mein Name ist Alex Osterwalder. Ich bin wahrscheinlich am bekanntesten für das Erfinden oder Co-Erfinden des Business Model Canvas. Ich habe ein paar Bücher geschrieben, habe ein Unternehmen angefangen, das heißt Strategizer, und bin Vater von zwei erwachsenen Kindern, 18 Malina und mein Sohn Latif, 21.
Du bist ja vor einigen Monaten 50 geworden, also diese magische 50. Hast du da ein großes Fest gemacht, eine Party?
Nein, ich habe kein großes Fest gemacht. Das war im kleinen Rahmen mit der Familie. Und ich habe das auch lieber so. Also für mich ist 50 eine Zahl. War vielleicht ein bisschen überraschend für mich, dass ich doch ein bisschen gestockt habe an 50. Das war ein bisschen überraschend, weil Alter ist für mich nur eine Zahl. Aber ja, es war trotzdem ein bisschen etwas da.
Ein bisschen emotional, oder?
Ja, emotional. Ich meine, man stellt sich irgendwie so vor, ich bin da und da, wenn ich 50 bin. Und dann merkt man, ja, ist eigentlich nicht alles so, wie ich gedacht habe. Und dann muss man sich ein bisschen kneifen und sagen, well, that's life.
Das ist so. Genau. Vor ein paar Wochen hast du auf LinkedIn einen doch recht persönlichen Text publiziert, in dem du deinen Weg vom Doktoranden zum Autor zum CEO von Strategizer aufgezeigt hast. Mhm. Und mich nimmt jetzt einfach so ein bisschen, mich nimmt Wunder, hast du dir denn auch Gedanken gemacht, wie deine Arbeit, deine persönliche Entwicklung, dein persönliches Leben beeinflusst hat? Du arbeitest ja mit großen Firmen, du arbeitest immer mit der Zukunft oder du willst die für die Zukunft bereit machen. Und dann nimmt mich halt einfach wundern, wie siehst du denn deine Zukunft oder was machst du dafür?
Ich meine, hinter der Arbeit steckt ja immer ein Mensch. Und ich würde mal sagen, dass ich mich nicht nur als Unternehmer, aber vor allem auch als Mensch weiterentwickelt habe. Und das hat natürlich meine Arbeit beeinflusst. Ich bin sicher ein bisschen reifer geworden, weiß mehr, aber ich würde sagen, das Wichtigste war Emotional Literacy. Also ich kann heute viel besser mit Emotionen umgehen, im privaten Leben und auch im Geschäftsleben. Also ich würde mal denken, das ist das Wichtigste. Und man unterschätzt manchmal diesen Anteil an der Person, wie viel das auch das Geschäftsleben beeinflusst. Also wie ich mit meinen Mitarbeitern bin, wie ich mit Kunden bin. Also das macht schon extrem etwas aus. Und ich denke mir, diese Veränderung ist nicht einfach alleine gekommen. Also ich habe immer versucht, an mir zu arbeiten, aber ich habe auch einen persönlichen Breakthrough-Coach. Und das kann ich allen wirklich nur empfehlen. Ich hätte sicher nicht selbst geschafft, mich so weiterzuentwickeln, ohne Mithilfe von einem Coach.
Warum? Warum war das dir so wichtig? Ich meine, du hast ein Weltbestseller geschaffen mit Yves Bignard zusammen, du bist erfolgreich. Was willst du noch mehr? Ist das eine provokative Frage?
Ja, es geht weniger ums Mehr per se. Ich hatte vor langer, langer Zeit hatte ich einen Coach, ich habe geholfen. Nach meiner Doktorarbeit bin ich mit der Familie nach Thailand gegangen. Und da habe ich geholfen, eine Not-for-Profit-Organisation aufzubauen. Das war eine weltweite Organisation. Wir hatten so ein Dual Headquarters mit Sitz in Brüssel und Chiang Mai. Und ich war in Chiang Mai. Und Da gab es eine Person, der Carl, das war ein Pensionär, der war Unternehmer früher im Silicon Valley, hat eine Coaching-Organisation aufgebaut und seine Spezialität war damals im Silicon Valley immer die Number Twos zu coachen, eigentlich die zweite Person in der Organisation. Und das war genau meine Rolle in the Constellation dieser Not-for-Profit-Organisation. Und ich fand das super. Also ich habe so viel gelernt, an mir selber zu arbeiten, am Geschäft zu arbeiten, an dieser Organisation zu arbeiten. Und dann viele, viele Jahre später mit Strategizer habe ich mir gedacht, okay, das sind recht große Herausforderungen. Ich sollte vielleicht wieder mal einen Coach finden. Und dann habe ich, wie immer, habe ich ganz oben angefangen, habe ich mir gesagt, wer ist der beste Coach heute in der Welt, Leadership Coach? Und dann habe ich versucht, in Kontakt zu kommen mit dem Marshall Goldsmith, Number One Leadership Coach der Welt. Eine Freundin von mir, die Rita McGrath, die an der Columbia-Universität unterrichtet, die kennt ihn gut und die hat die Intro gemacht. Und dann hat er wirklich das Telefon abgenommen und hat mich dann auch eingeladen, Teil seiner Gruppe zu sein, hat mich aber dann nicht persönlich gecoacht und da habe ich dann die Shani Ospina als Coach gefunden. Aber das war wieder mein Zugang zur Coaching-Welt. Und jetzt warum? Weil man halt tagtäglich Herausforderungen hat als Unternehmer. Und dann auch in meinem persönlichen Leben habe ich Herausforderungen gesehen und ich habe mich gefragt, wie kann ich das besser machen? Und anstatt das einfach alleine durchzuwursteln und Selbsthilfebücher zu lesen, habe ich mir gedacht, let's get some help. Und das hat wirklich funktioniert. Und ich denke, man muss immer suchen, bis man einen Coach findet, der wirklich passt. Und mit der Shani, die ist wirklich Breakthrough, also die pusht mich zum Limit, damit ich den nächsten Schritt finde. Und es geht nicht um, du hast es gesagt, was will man mehr? Es geht weniger ums Mehr in der Geschäftswelt oder wachsen oder so. Es geht ums persönliche Wachstum, um besser mit dem Leben umzugehen und schlussendlich, ein bisschen naiv, aber um schlussendlich auch glücklicher zu sein. Und glücklich ist ein Zustand, den man wählen kann, das ist nicht ein Outcome, den man durchs Erreichen von einem gewissen Erfolg findet.
Und jetzt für die, jetzt eben 50, da winkt schon so ein bisschen die Pensionierung oder sagen wir mal 60, oder machst du dir Gedanken dazu, wie du die nächste Phase in deinem Leben, 10, 20, 30 Jahre, wie du die noch gestalten willst?
Also ich denke mir, für mich ist ganz klar, dass ich mein Unternehmen in die nächste Phase bringen will. Also skalieren ist für uns jetzt wichtig, von einem kleinen Unternehmen zu einem größeren Unternehmen zu wachsen. Es gibt sehr viel zu tun, Leute einzustellen, die da mithelfen. Das liegt sicher nicht nur an mir. Und dann die nächste Phase ist, okay, ich will dann auch weniger im Operativen tätig sein. Aber ich mache mir weniger Gedanken darüber, weil wenn man sich über die Zukunft Gedanken macht, 15 Jahre später, dann heißt es, dass man eigentlich nicht Spaß dran hat mit dem, was man heute macht. Und ich bin voll konzentriert auf die heutige Phase, weiß, wo wir hinwollen als Unternehmen, und das möchte ich gerne umsetzen. Habe ich Pläne vielleicht für die Zukunft? Ja, absolut. Also ich möchte mein Wissen auch immer mehr gebrauchen für das Gebiet, das mich interessiert, Poverty Alleviation. Das ganze Business Model Thinking auch in Impact Thinking umzuwandeln, nicht nur for profit, sondern beyond profit. Das ist schon was auf dem Horizon, ist heute noch nicht 100% zugänglich, weil ich einfach 100% CEO bin, Chef von Strategizer. Das ist all consuming und das ist okay. Das ist eine Wahl, die ich gemacht habe. Und dann werden wir weitersehen, wenn Strategizer die nächste Phase gemacht hat.
Hattest du je Vorbilder in deinem Leben, denen du folgen wolltest? Hat dich da jemand inspiriert?
Absolut, absolut. Und für mich war immer Prince, der Musiker, war für mich ein Vorbild. Ich selbst bin überhaupt nicht Musiker, total und wie sagt man, kein Talent für Musik. Aber was mich immer inspiriert hat, ist sein Drängen für Perfection, also wirklich gute Musik zu machen, die ihm gefällt, auch Leuten gefällt, aber dem es nicht unbedingt so wichtig ist, was alle denken. Ist ein bisschen, ist nicht 100% wahr, weil er sich immer Gedanken darüber gemacht hat, wie er, how he's perceived. Aber ich fand einfach dieses, dieses als Innovationsvorbild war für mich der Prinz immer ganz, ganz oben. Später im Unternehmertum waren es also oder im Geschäftsleben waren es Leute wie Alan Mulally, der hat den Turnaround bei Ford gemacht, oder Hubert Joly, weil es Leute sind, die verfolgen Servant Leadership. Also es ist nicht was, dass man eigentlich das Klischeebild vom CEO, vor allem auch vom Turnaround-CEO, ist diese harte Person, die Leute entlässt und so. Und das ist genau das Gegenteil. Die sind halt nicht so laut, darum auch ein bisschen weniger bekannt als zum Beispiel ein Elon Musk. Für mich ist Elon Musk kein Vorbild, ist ein Genie, aber kein Vorbild. Für mich sind Vorbilder Leute, die dieses Servant Leadership verfolgen. Das ist heute, was sie sich auch im eigenen Unternehmen reinbringen will, wo man eigentlich eher der Enabler, der Motivator ist, der die Roadblocks eigentlich runterreißt, damit Leute ihr bestes Potenzial zur Arbeit bringen können. Das tönt immer alles ein bisschen so naiv, aber das ist wirklich möglich. Und das habe ich bei den Besten gesehen. Alan Mulally hat Ford von einem verlustmachenden Unternehmen zu einem profitablen Unternehmen umgewandelt, ohne groß Leute oder das Leadership zu entlassen. Der hat es mit dem bestehenden Team gemacht, hat die Kultur verändert. Und das ist sehr, sehr, sehr eindrücklich, wenn man das mitverfolgen kann. Das war auch bei Hubert Joly der Fall. Und ich kenne die beiden persönlich. Also das ist nicht nur Maske, das ist wirklich so. Die sind eindrückliche Persönlichkeiten.
Du hast natürlich Kontakt mit eben großen Firmen, großen Namen, CEOs, aber was heißt das für uns, sagen wir mal, Normalsterbliche? Weißt du, was heißt Vorbilder haben oder was heißt sein Leben gestalten oder auch coachen? Wie könnte das aussehen? Also was hast du da gelernt?
Also, was ich gelernt habe, ist, sich vor allem nicht zu vergleichen. Also, Vorbilder haben heißt nicht zu
Gut.
sagen, okay, diese Person ist besser, ich will so sein, sondern wirklich, ich meine, man soll sich jeden Tag verbessern mit dem, was man hat und was man machen kann. Und das ist okay. Es muss nicht jeder ein Elon Musk werden. Und wenn man die Glücklichkeit ansieht, ist vielleicht das sowieso kein Vorbild. Also, ich denke mir wirklich, da geht es darum, für sich selbst irgendwie bewusst zu werden, was ist mir wichtig? Ist mir Erfolg wichtig? Ist mir Familie wichtig? Sind mir Freunde wichtig? Was ist die Balance zwischen diesen Dingen? Also ich denke mir, ganz, ganz wichtig ist für sich selbst Erfolg zu definieren. Zu oft lässt man sich den Erfolg definieren. Das ist am Titelblatt von einem Magazin zu sein, viel Geld in der Kasse zu haben. Und der Marshall Goldsmith hat auch ein Buch drüber geschrieben, wie viele Leute, die CEOs, die als sehr erfolgreich gesehen werden, manchmal gar nicht so, vor allem am Ende ihrer Karriere, gar nicht so glücklich sind, weil sie merken, die waren einfach gut in dieser Rolle, haben das gemacht, das haben auch alle von ihnen gefragt, die sind in der Karriere weitergekommen, wollten aber eigentlich was ganz anderes. Und die hatten den Mut nicht, was anderes zu machen. Was man selten sieht, ist hinter der Maske, was die Leute wirklich wollen. Und manchmal sieht es so aus, als hätte jemand eine steile Karriere nach den normalen Regeln, aber diese Personen wollen manchmal was anderes und haben den Mut nicht, was anderes zu machen. Und das ist das, was ich am meisten bewundere. Leute, die für sich Glücklichkeit und Erfolg definieren und das konsequent verfolgen und sich nicht beeinflussen lassen von den Medien, von Social Media. Das ist heute viel, viel schwieriger, weil wir umgeben sind von, was ist Erfolg? Aber das muss man halt selbst definieren, nicht definieren lassen.
Aber das ist natürlich schon sehr schwierig. Also ich erlebe das jetzt selber, 66, da hat man, da sieht man so Bilder auch in den Medien. Also entweder von Trau am Stock schon fast tot bis der 70-Jährige, der noch die Push-ups macht und den Marathon läuft und dann so seinen Weg dazwischen zu finden, finde ich wahnsinnig schwierig, wirklich schwierig.
Absolut schwierig. Und ich denke mir, es geht wirklich darum, wieder einfach bei sich selbst zu schauen, mache ich das Beste aus meinem Tag, um ein bisschen besser zu werden und nicht sich vergleichen mit einem Yardstick, der vielleicht gar nicht erreichbar ist. Wenn ich mich jeden Tag ein bisschen verbessere, ein bisschen mehr in die Richtung gehe, die mich interessiert, dann komme ich auch irgendwann mal wo an, wo es spannend wird. Und das heißt nicht, sich zu vergleichen. Ich denke mir, das ist ein auswegsloser Kampf, sich zu vergleichen. Sind nicht alle, fangen nicht alle von der gleichen Position an, wir haben alle andere DNA. Manchmal ist es einfacher, diese Apps zu haben, weil einfach die DNA richtig ist. Also ich denke mir wirklich, das Wichtigste ist Nummer eins, ist, sich nicht zu vergleichen, sondern jeden Tag bei sich selbst zu schauen, bin ich zufrieden mit meinem Tag? Und dann auch sich selbst ein bisschen vergeben. Oh, ich habe heute nicht alles gemacht, was
Guter
ich wollte.
Punkt.
Ich habe mehr Schokolade gegessen oder ich habe keinen Sport gemacht. It's okay. Und ich denke mir, wenn man es mehr oder weniger richtig macht, dann ist man auf dem richtigen Weg. Also ich denke mir, das Vergleichen ist das Schrecklichste und
Das ist das
das ist die
Schlimmste.
Welt heute.
Ja. Hast du denn, also jeden Tag ein bisschen besser? Ich verstehe das in der Theorie. Aber hast du zum Beispiel Rituale? Etwas, das du immer oder regelmäßig machst, was dich glücklich macht oder was dir hilft? Kennst du das? Hast du Übungen, Rituale, die du befolgst, die dir helfen?
Also ich habe sicherlich etwas, das mir sehr geholfen hat, sind diese einfach behavioral, diese Dinge, die man aus der
Verhaltens.
Wissenschaft kennt, wie man sich besser verhalten kann. Also das erste ist mal, sich einzugestehen, es geht nicht um Willenskraft. Es geht darum,
Okay.
gewisse Habits zu finden. Da gibt es viele Bücher über die Habit Loop, sondern das geht es darum zu sehen, okay, ich habe irgendwas, das ein Craving hervorruft, ich will Schokolade essen und dann anstatt Schokolade zu essen, der Trigger ist, ich will und dann die Befriedigung ist, ich esse Schokolade, aber ich kann einfach systematisch was anderes machen und dann auf einmal ist der Trigger und Reward ist was anderes. Wenn man diese simplen Regeln einhält, dann verändert man auch sein eigenes Verhalten. Das andere ist einfach die Umgebung. Also ich weiß, dass ich relativ faul bin und dass ich wahrscheinlich nicht ins Fitness gehen werde, so viel wie ich möchte jede Woche. Darum habe ich das Fitness zu mir gebracht. Also ich habe im Büro und zu Hause ein paar Geräte, ein paar Hanteln und das genügt mir dann. Also man muss das Umfeld auch so verändern, dass man die eigenen Wünsche einhalten kann, ohne da zu stark an der Willenskraft zu arbeiten. Oder wenn man nicht Schokolade essen will, dann soll man nicht Schokolade einkaufen. Das ist ganz einfach.
Einfach, genau. Also sich so ein bisschen wie austricksen. Das tönt ja wie nach
Ja, absolut.
austricksen,
Ja.
oder?
Ich einfach das Environment verändern, anstatt sich einfach pur auf die Willenskraft einzulassen. Es gibt da ganz viele so kleine Tricks, wie du sagst. Das zum Beispiel die Turnschuhe und die Gymkleider vor die Türe stellen, dann gehe ich ja morgen vielleicht eher laufen, als wenn es kleine Dinge.
Man kann ja auch einfach mal ein Glas Wasser trinken vor jedem Essen, damit man dann schon was im Magen hat und nicht zu viel isst oder so. Also
Genau.
da gibt's tatsächlich viele Tricks.
Was mir sehr geholfen hat, also ich habe so ein Whoop-Band, das zeigt mir, wie viel Sport ich mache, wie gut ich schlafe. Und für mich, und das ist wirklich sehr persönlich, wenn ich die Daten sehe, dann ist es so ein Feedback-Loop. Und man kennt das auch vom Verkehr her. Wenn man sieht, ich fahre 30 oder nicht, und das
Aha,
leuchtet
genau.
rot auf, das ist ein Feedback-Loop. Dann verhalte ich
Ja.
mich anders, als wenn ich einfach eine Tafel sehe, die mir sagt, du müsstest 30 fahren. Aber wenn ich dann mein eigenes Verhalten sehe, dann werde ich es verändern. Und ich habe dieses Prinzip genommen und brauche jetzt dieses Whoop-Band, das zeigt mir an, wie viel Sport mache ich wirklich und wie gut schlafe ich wirklich. Und dann habe ich gelernt, dass gewisse Dinge helfen mir beim Schlafen und gewisse Dinge nicht. Ich trinke viel, viel weniger Alkohol. Also ich habe nie viel getrunken, aber ich habe gemerkt, auch die wenigen Gläser Wein oder so, die haben einen Einfluss auf meine Performance, auf meinen Schlaf. Und heißt das, dass ich jetzt nie mehr Alkohol trinke? Nein, weil mir das auch gefällt. Aber ich mache es bewusster in spezifischen Momenten. Also ich brauche da schon ab und zu kleine Tricks und ich bin dann auch gar nicht extrem. Also ich denke mir, wenn man mehr oder weniger in die richtige Richtung geht, dann kann man sehr, sehr viel erreichen. Mehr oder weniger genügend Schlaf, ein bisschen genügend Sport, nicht zu viel, nicht zu wenig. Und dann mehr oder weniger richtig essen. Und dann ist man schon eigentlich sehr weit gekommen. Und das tönt ein bisschen simplistisch, Aber es ist wahrscheinlich effizienter als all diese ganz extremen Diäten und weiß nicht was. Es
Schön.
gibt ja so viele Dinge, die man machen könnte. Aber was man nicht verfolgt, sind drei Grundregeln: Schlaf, Bewegung, und mehr oder weniger okay essen. Und dann hat man schon
Ja.
eigentlich 90% der Arbeit gemacht.
Schon viel erreicht. Was mir natürlich auch noch auch in den Sinn kommt, wenn ich an Zukunft denke oder an Lebensgestaltung oder Ziele erreichen wollen, da kommt mir auch Mut in den Sinn. Und man könnte jetzt bei dir sagen, ja, du bist schon erfolgreich, du kannst schon sagen, aber wie mache ich es jetzt, wenn ich jeden Tag einfach zur Arbeit gehen muss, nach Hause, nächsten Tag wieder zur Arbeit. Einfach das Element Mut, vielleicht auch Mut zu sich selber halt dann zu stehen oder sich seine Prioritäten setzen. Wie hast du das erlebt? Du hast ja dein erstes Buch hast du im Selbstverlag rausgebracht. War das, weil du so überzeugt warst oder keiner wollte es oder?
Also, ich weiß noch, damals hab ich meinem Co-Autor Yves Pignol, das war mein Doktorvater, habe ich gesagt, wir können doch nicht über Innovation schreiben, ohne das auf eine innovative Art und Weise zu machen. Also ich denke mir
Oh,
immer, man
okay.
muss vorleben, was man sagt. Und ich mache das nicht immer, das tönt so, ah, das ist ja, nee, ich mache das nicht immer, aber für gewisse Dinge mache ich das. Und ich mache es auch für immer mehr, als Vater von zwei Kindern. Aber da haben wir wirklich versucht, das innovativ zu machen. Hat das Mut gebraucht? Ja, aber war das wirklich sehr viel Mut? Wir haben einfach ausprobiert. Und ich denke mir, manchmal überschätzt man das Risiko und überschätzt, wie einfach. Also man ist sich nicht bewusst, wie einfach es ist, neue Dinge auszuprobieren. Und es ist oft ein kleiner Schritt. Man muss ja nicht gleich irgendwie die Welt verändern. Aber einfach was ausprobieren und dann merkt man, ah, oh, ist ja gar nicht so schwierig und dann einfach ein bisschen mehr. Und wenn man die Grenzen erreicht, ändert man das oder man macht weiter. Also ich denke mir, wir experimentieren zu wenig. Wir sind in einer Gesellschaft, die viel zu wenig kalkulierte Risiken eingehen. Und manchmal überschätzt man Dinge und denkt, das braucht sehr viel Mut. Das braucht nicht so viel Mut. Und ich glaube, ich denke mir, ich habe heute Erfolg, weil ich oft diesen Sprung gemacht habe. Manchmal ein bisschen mehr, also mit dem Buch, da hatten wir, das gab es einen Moment, da hatte ich Rechnungen offen für 150.000 Dollar und kein Einkommen, wusste aber oder habe kalkuliert, das war ein bisschen spekuliert, dass wir das mit den Büchereinkünften decken könnten. Und da habe ich schon ein bisschen gespielt. Heute denke ich mir, heute kenne ich die Methoden besser. Das war ein bisschen zu viel Risiko, aber man muss ja nicht immer so extrem sein. Es gibt kleine Dinge, die man ausprobieren kann. Und ich denke mir, da braucht es einfach, man muss klein anfangen, ausprobieren, dann sieht man, ah, ist ja gar nicht so schwierig. Und dann kann man immer ein bisschen mehr machen. Und ich denke mir, diesen ersten Sprung, das ist das Schwierige und das muss man einfach überwinden.
Ich denke, es ist halt schon so, vor allem auch wenn man ein gewisses Alter erreicht hatte, dann müsste man doch wissen, was, oder man muss dann nur das eine finden und das ist es dann. Und eigentlich geht man fast naiv in was rein. Also ich höre von Bekannten, die pensioniert werden und die wollen so der Klassiker mit dem Mobile Home dann durch Europa gehen und waren noch nie in einem solchen Ding drin. Also
Ja.
das Probieren, man ist halt auch ein bisschen so getrimmt, man muss wissen, was man will, oder? Das ist so quasi das Ideal. Man muss wissen, was man will. Und schon sowieso mit 66 oder mit 50 hat man das zu wissen.
Ich denke, das ist genau das Problem. Ich meine, in meiner Arbeit mit Großunternehmen, um Innovation reinzubringen in Großunternehmen, auch jetzt heute mehr mit Kleinunternehmen, gibt es eigentlich zwei Welten. Die Managementwelt, wo ich ausführe, was ich kenne, und die Innovationswelt, wo ich neue Dinge ausprobiere. Und in der Innovation gibt es diesen Mythos, wenn ich nur die richtige Idee finde, dann ist alles nur Execution und Umsetzung.
Ah,
Das könnte
okay.
nicht weiter von der Wahrheit weg sein. Man muss in 10 Ideen investieren, um eine zu finden, die wirklich funktioniert. Jetzt wird man sagen, aber das ist doch teuer, in 10 Ideen investieren. Ja, wenn man es falsch macht, ja. Aber wenn man es richtig macht, dann macht man kleine Experimente, um rauszufinden, welche von diesen 10 Ideen könnten funktionieren. Dann weiß ich vielleicht nach 3 Monaten, okay, diese 5 mache ich weiter, 5, die stelle ich ein. Und dann nach noch ein paar Monaten merke ich von diesen 5, welche funktionieren. Und das müsste im Leben eigentlich genauso sein. Dinge ausprobieren, wie mit dem Wohnwagen. Vielleicht ein Wochenende zuerst. Und dann kann man mehr machen. Und vielleicht auch einfach verschiedene Dinge ausprobieren, bis man weiß, was man wirklich will. Ich denke mir, wir experimentieren viel zu wenig, weil wir in diesem Zwang drin sind, ach, ich muss es doch einfach wissen. Also wenn ich es weiß, dann führe ich es aus. Aber das ist nicht die Wahrheit. Also es geht wirklich darum, so viele Dinge wie möglich zu erleben, um dann rauszufinden, was einem wirklich gefällt, was man wirklich will. Und ich denke, das ist heute auch ein Riesenthema, wo Leute sich nach Covid versuchen zu finden, aber nicht genügend experimentiert haben. Was wollen sie wirklich vom Leben? Die haben, und das ist nicht immer einfach, das ist schon Luxus, aber manchmal muss man sich eingestehen, ich würde lieber das tun, vielleicht nur die Hälfte verdienen, aber ich wäre viel glücklicher. Und weil man in diesem Zwang ist manchmal, was Glücklichkeit ist, das ist, wie man wahrgenommen wird, der Erfolg im Geschäft, das hat nichts mit Glücklichkeit zu tun. Dann wird man eigentlich gezwängt in einen Weg, den man wahrscheinlich gar nicht will. Und dann braucht es irgendein äußeres Ereignis oder Pensionierung, dass man da sich dann überlegt. Das ist doch viel zu spät. Also nie, ist nie zu spät, aber es ist doch
Ist nicht zu
sehr
spät.
spät. Aber es ist sehr spät. Ich denke mir, heute müsste man in den Schulen den Kids wirklich helfen, zu experimentieren, um
Ja, das stimmt
rauszufinden,
schon.
was mögen die wirklich,
Ja,
damit sie
ja.
nicht irgendwie 20 Jahre eine Karriere machen, die ihnen nicht gefällt.
Ja. Es gibt ja schon so Ansätze in der Schweiz, diese Schnuppertage, Schnupperlehren. Also es gibt Ansätze dafür, absolut. Es ist natürlich auch immer noch so, vielleicht auch ein Mythos, man beginnt was und dann bringt man das zu Ende und fertig. Oder? Also so bin ich noch erzogen
Ja,
worden. Oder du entscheidest dich,
ja.
du bringst es zu Ende, fertig. Und wer abbricht, der ist ein Verlust, ein Loser, ein Verlierer.
Ja.
Ja, das
Aber
ist
es gibt
schon
so einen
so.
Mittelweg. Also ich sehe das
Ja.
auch beim Umfeld meiner Kinder. Also es gibt schon auch jetzt sehr, sehr viele, vor allem auch junge Leute, die wirklich dann gar nichts mehr zu Ende machen. Also es geht nicht darum,
Okay.
um ewig zu experimentieren. Das Experimentieren ist ein Mittel zum Zweck, um rauszufinden, was ich wirklich will. Aber ich
Ja.
denke mir, was man nicht machen sollte, ist zu früh sich entscheiden und dann sagen, okay, ich mache jetzt das fertig. Aber gar nichts fertig machen ist auch kein Weg. Also es ist dieser
Ja,
Mittelweg, ich experimentiere und es ist ein Mittel zum Zweck, um rauszufinden, was ich wirklich will. Aber nicht, dass ich da ziellos immer wieder abbreche. Und da glaube ich, das sagt man oft halt, wenn man älter ist, die jüngere Generation. Aber ich sehe das schon sehr oft. Also Kids, die ein bisschen verloren sind und dann gar nichts zu Ende bringen. Man braucht es halt ein bisschen länger, ist auch okay, wenn man halt erst mit 30 rausgefunden hat, was man will. Aber ich denke mir, das könnte man ein bisschen systematischer machen und mit weniger Druck und weniger schmerzvollen Erfahrungen.
Also jetzt bist du 50, die Kinder, deine Kinder haben so mehr oder weniger jetzt ihr eigenes Leben und es fängt eine neue Phase an. Und was machst du jetzt? Jetzt mal einfach so für dich, hast du irgendeinen Wunsch, den du dir schon lange mal erfüllen wolltest oder hast du schon Experimente dir ausgedacht, um herauszufinden, was du willst?
Ja, also was mir ein bisschen im Kopf vorschwebt, ist schon auch ein bisschen dieses mit dem Wohnwagen oder
Was
dem
schon?
Bus durch Europa fahren. Also ich mache ja Remote Work, mein ganzes Team ist remote, wir sind alle remote und das funktioniert eigentlich recht gut, Vor- und Nachteile. Aber das heißt auch, dass ich mobiler sein kann, jetzt wo die Kids ein bisschen erwachsener sind. Denke ich mir, würde ich schon gerne mal einfach eine Weile lang reisen und das beides kombinieren. Ich brauche nicht das Reisen ohne Arbeiten, weil mir das Arbeiten sehr viel Spaß macht. Und ich lasse mich immer inspirieren von Ayse Bierzel, die sagt, warum sagt man immer or und nicht and? Wie kann
Ja.
ich eigentlich Dinge kombinieren? Und mir macht Arbeiten Spaß. Es ist nicht, ich arbeite nicht, um Ferien zu machen, aber ich bin auch ein Riesenfan von Workation, wo ich beides kombiniere. Also ich arbeite in Orten, die mir gefallen, die mich inspirieren. Also ich kann das beides vereinbaren. Das ist ein bisschen der Vorteil, wenn man in einem Unternehmen ist, das remote ist, und wenn man ein Team hat, das remote ist. Und wir haben auch ein paar unserer Mitarbeiter, die das heute schon machen. Das hat mich schon auch inspiriert.
Also, dann wünsche ich dir viel, viel Glück für deine nächsten Lebensphasen. Plural, nehme ich mal an. Ich
Absolut.
wünsche dir alles Gute, noch viele Abenteuer und herzlichen Dank, dass du dich für dieses Gespräch zur Verfügung gestellt hast. Ich glaube, wir haben viel gelernt. Wir müssen mehr experimentieren, kleine Schritte, neugierig. Was hast du noch gesagt?
Ausprobieren und vor allem nicht
Ausprobieren.
das Risiko überschätzen. Einfach mal anschauen, was ist das Risiko wirklich? Wenn ich jetzt das ausprobiere,
Okay.
habe ich dann meine Karriere total vernichtet? Das ist selten der Fall. Man hat ein
Ja.
bisschen zu viel Angst vom, wenn man den Worst Case wirklich anschaut, wie schlimm ist der Worst Case? Und der
Wie
ist
ist der?
selten schlimm. Der ist selten
Ja.
so tragisch, wie man sich den ausmalt. Da denke ich mir, muss man schon ein bisschen Risiko eingehen, um ein glücklicheres Leben zu leben. Eins, das mehr im Einklang ist mit dem, was man wirklich selbst will.
Was man will und was einem glücklich macht. Also, ganz herzlichen Dank. Vielen Dank und alles Gute.
Danke, dass ich dabei sein konnte und super, super Podcast. Also ich finde, das ist ein ganz wichtiges
Vielen
Thema, nicht
Dank.
genügend besprochen. Ja, absolut. Vielen Dank, dass ich mitmachen durfte.